Am 23.06. war das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn, das nicht nur wegen dem Fußball an sich in den Fokus gerückt ist. Es gab eine groß angelegte Aktion, die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Symbolpolitik, die vom eigentlichen Issue teilweise leider abgelenkt hat. Denn in Ungarn wurde das Propagandagesetz erlassen, das das Zeigen von Inhalten, die nicht heteronormativ oder cis sind, zum Schutz der Kinder verbietet. Eine totale Einschneidung in die Rechte der LGBTQ+-Community mitten in Europa. Erik Jüdicke hat eine Petition mit politischer Forderung gegen Ungarns Gesetz erstellt und ist als Bundesvorstand des Lambdas e.V. ein richtiger Experte und heute Gast in meinem Podcast. Mit ihm rede ich heute über das Propagandagesetz in Ungarn, warum wir die Aktion zur EM als Wohlfühlaktivismus einordnen und was man als Privatperson tun kann, um der Community in Ungarn zu helfen. Let's do it! Dann, wenn du magst, starten wir mit Einstiegsfragen, um ein bisschen uns gegenseitig kennenzulernen. Und du antwortest einfach so schnell und spontan, wie du kannst.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, immer Kaffee.
Ja, vor allem, es ist noch Freitagvormittag, wo wir aufnehmen. Kaffee ist wichtig.
Ja, genau. Ja. Also ich komme auch morgens, ich brauche einen Kaffee. Egal wann ich aufstehe und egal wie früh es ist, ich komme sonst wirklich nicht in Gang. Also es geht wirklich nicht. Und ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer, jetzt, wo ich zu Hause war, jetzt in Corona und alles von zu Hause machen muss, habe ich gefühlt so viel Kaffee getrunken, stellenweise. Das ist, ja, das hat sich ziemlich krass ausgewachsen irgendwie im Moment.
Ja, das war bei mir auch so. Vor allem, dann kauft man sich doch eine neue Kaffeemaschine und dann, ja, schießt der Kaffeekonsum doch ein bisschen in die Höhe.
Ich habe so eine alte Espresso-Kanne aus den 60ern und ich liebe sie über alles.
Fancy, ja.
So voll Vintage. Und ich bin da so, okay, die gebe ich niemals weg, die bleibt immer bei mir.
Mega geil. Wer war denn dein größtes Vorbild als Kind?
Oh, als Kind, das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich sogar, meine Familie relativ politischer war es tatsächlich sogar Angela Merkel. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, aber es war, glaube ich, wirklich damals Angela Merkel. Meine Eltern so riesen Fans waren und ich war, glaube ich, so ein bisschen so, bin ich da so voll mitgezogen worden und ich fand Angela Merkel ganz toll damals.
Im Sommerurlaub lieber in Süden oder in Norden fahren?
Ah, das ist schwierig. Ich bin überhaupt kein Strandurlaubsmensch tatsächlich. Ich bin so der volle Städtetrip-Mensch. Von daher geht eher in den Süden, weil ich Skandinavien nicht so mag, aber grundsätzlich bin ich da sehr offen tatsächlich. Also ich fahre auch nach Osteuropa und so, keine Ahnung, logischerweise. Aber im Moment gerade würde ich Süden sagen, weil ich einfach so die Wärme vermisse.
Ja, ja. Was würdest du mit 10 Millionen Euro machen, wenn du jetzt im Lotto gewinnst?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde eine NGO gründen tatsächlich, die so für LGBT-Rechte arbeitet, glaube ich. Da hätte ich richtig Bock drauf. So, ja, dass man unabhängig arbeiten könnte mit dem Geld. Das finde ich richtig cool.
Ja, mit 10 Millionen könnte man auch echt einiges starten, auf jeden Fall. Wobei du ja als Vorstand vom Lambda, also von dem bundesweiten Netzwerk für queere Jugendliche, ja bestimmt auch einiges an Gestaltungsmöglichkeiten hast, oder?
Das auf jeden Fall, na klar. Aber man muss gucken, Lambda ist in erster Linie ein Jugendnetzwerk. Das heißt, wir müssen halt schon gucken, wo liegen die Probleme, Interessen von jungen Menschen. Da kann man natürlich immer seine eigenen Interessen mit einfließen lassen, aber in erster Linie stehen natürlich immer die Jugendlichen im Vordergrund und wo sind gerade Probleme von denen und da müssen wir so ein bisschen gucken. Genau.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter. Ich habe Herr der Ringe bis vor einem Jahr oder anderthalb Jahren nicht gesehen, muss ich sagen. Ich bin überhaupt nicht mit Herr der Ringe aufgewachsen. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen tatsächlich, so von den ersten Büchern, die meine Mutter mir noch vorgelesen hat, bis ich sie dann irgendwann selber gelesen habe. Ich bin da voll mit aufgewachsen. Und Herr der Ringe so gar nicht irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran, aber ich bin immer noch den ersten Harry Potter. So, den könnte ich mir auch als DVD könnte ich mir 1000-mal anschauen, weil ich ihn so süß finde. Und ich bin riesen Emma Watson-Fan, das auch noch dazu.
Mega. Als Schauspielerin und als Person. Ist eine so wundervolle Persönlichkeit, ja. Das passt ja vielleicht zu meiner letzten Frage. Mit welcher Person würdest du gern mal ausgiebig zusammen Abendessen?
Oh, das ist eine gute Frage. Mit welcher Person würde ich gerne mal ausgiebig zusammen Abendessen? Ich glaube tatsächlich, mit RuPaul von RuPaul's Drag Race, weil sie einfach auch so eine kontroverse Person ist, irgendwie so auch vom Privaten her, von, also außer von ihrem alten Ego und dann mit ihrer Show, und ich bin ein Riesenfan von RuPaul's Drag Race. Ich glaube, da hätte ich mal richtig Bock drauf, einen Abend mich mit RuPaul zu unterhalten.
Oh, das wär wirklich interessant.
Und deine? Das finde ich voll spannend, weil das finde ich eine spannende Frage. Hast du da auch eine Antwort?
Okay, ich war nicht darauf vorbereitet, dass es zurückgespielt wird. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich gerne mit, ich glaube, mit Angelina Jolie würde ich gern Abendessen. Aus mehreren Gründen. Ich finde, also ich habe schon seit immer einen Crush auf sie. Also das ist schon irgendwie so unbeschreibbar.
Sie sieht immer noch so gut aus.
So krass, so, es ist so unglaublich, so, oh mein Gott. Ich finde es total interessant, dass sie ja auch bisexuell ist und es irgendwie überhaupt nicht medial präsent ist, so. Weil sie hatte ja auch eine lange Beziehung mit einer Frau und war da eigentlich immer total offen, aber die Medien hat es halt irgendwie immer nur auf dieses Brangelina irgendwie runtergemacht, was ich irgendwie krass finde. Und sie engagiert sich ja auch brutal bei der UN und so und ist da politisch aktiv und ich glaube, das wäre ein richtig, richtig cooler Abend. Und ich glaube, das wird vom Austausch her irgendwie ultra passen, wobei ich wahrscheinlich Jahre überlegen würde, was ich da anziehe, um einen guten Eindruck zu machen.
Ich wusste das auch ganz lange gar nicht, dass sie bisexuell ist, ehrlich gesagt, weil das wirklich nicht präsent war.
Ich habe das auch erst über einen Podcast, so, wo ich einfach mal so bisexuelle Persönlichkeiten auch mal gegoogelt habe und sowas herausgefunden und ich war voll so, oh mein Gott.
Ja, krass.
Und ich meine, das ist ja total bescheuert und vielleicht kennst du das ja, aber irgendwie immer, wenn man von einem Coming-out von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin hört, die dann zum Beispiel bisexuell ist oder sowas, denkt man so, oh mein Gott, ich meine, es ist komplett nicht in diesem Leben möglich, dass irgendwie, dass du diese Person triffst oder sowas, aber diese Person ist jetzt bisexuell so, oder identifiziert sich als bisexuell, das heißt, man ist schon mal in der gleichen Bubble so, oh mein Gott.
Ja, man identifiziert sich ja auch anders mit den Leuten dann irgendwie, weil man, also man merkt ja einfach, wie krass das immer noch ist, also was das für ein krasses Statement immer noch ist, als Person in der Öffentlichkeit, gerade in den USA, irgendwie sich zu outen. Und dann merkt man sich halt so, yo, wie cool ist das eigentlich? So, das,
voll.
Das, die Identifizierung nimmt bei mir dann immer zu mit den Leuten. So, ich weiß nicht.
Und was ich jetzt auch mega finde, es gibt ja jetzt von Disney diese Spin-off-Serie von Loki, wo der ja als genderfluid und bisexuell gezeigt wird. Und das finde ich halt so ein geiles Zeichen auch, weil da werden jetzt natürlich viele, ich habe jetzt auch schon mehreren Menschen erklären müssen, so, hä, ich dachte, der ist, wie kann der jetzt bi sein? Ich dachte, der ist irgendwie genderfluid. Und ich so, ja, das eine ist Sexualität, das andere ist Identität, so. Das, also ich glaube, da kommt auf jeden Fall viel Diskurs nochmal auf, wo die Leute vielleicht auch echt nochmal viel dazu lernen.
Aber da helfen ja so Serien halt auch. Ich meine, das ist halt, das schauen so viele Leute und das ist dann ein Anstoß, irgendwie zu sagen, so, hä, hab ich jetzt nicht verstanden, google ich jetzt mal. Oder allein, wenn das eine Person macht, dann ist schon echt, also das ist schon dann irgendwie voll der Erfolg, finde ich immer.
Ja.
Das war genau das gleiche, als Pose auf Netflix rauskam und dann diese ganze Voging-Kultur so wieder total in den Fokus geraten ist, was ich mega cool fand, weil so einfach so ein Teil von schwarzer oder BIPOC-queerer Geschichte irgendwie viel sichtbarer wurde, auch außerhalb der USA, was mega geil war, weil wer kannte in Deutschland so Voging-Kultur tatsächlich, außer Leute, die da wirklich drin sind.
Ja.
Und jetzt ist das so breitenwirksam bekannt, das ist halt richtig, die hat die Serie echt recht, richtig viel geleistet für.
Ultra. Ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Also ich habe da auch so viel lernen können. Und was ich halt bei solchen Filmen und Serien und so halt auch unglaublich wichtig finde, und Achtung, das ist jetzt eine Überleitung, ist, dass das halt auch Jugendliche und Kinder mega helfen kann. So, also einfach zu sehen, dass es mehr gibt als das heterosexuelle Cis-Leben. Dass das einfach natürlich auch in Ordnung ist, dass es das gibt. Und das ist ja für die Identitätsfindung einfach mega wichtig oder eigentlich auch fürs Erwachsenenleben, selbst wenn du eben hetero und cis bist. Aber es gibt viele Menschen, viele PolitikerInnen, die denken, dass das eben schädlich ist, dass man das verbieten müsste. Und das Beispiel, über das wir jetzt ja auch noch reden wollen, ist ja das Propagandagesetz in Ungarn, das genau diese Repräsentation verbietet, um des Kindes Wohl willen.
Ja, genau.
Was einfach so heftig ist, dass sowas eigentlich noch innerhalb von Europa passieren kann. Also das Gesetz, und da du bist der Experte, Gott sei Dank, correct me if I'm wrong, wurde ja in der letzte Woche von der Regierung bestätigt und verbietet jetzt den Zugang zu Inhalten, die eben alles andere zeigen, wie Heterosexualität und Cis-Sein, also eigentlich alles von der LGBTQ+-Community wird eigentlich verboten und vielen NGOs wird auch die sexuelle Aufklärungsarbeit verboten. Und das Gesetz ist verpackt in ein Gesetz, das auch Pädophilie mehr bestrafen soll. Bin ich da richtig unterwegs?
Genau, du hast vollkommen recht. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist heute Nacht in Kraft getreten. Es ist letzte Woche vom Parlament verabschiedet worden und ist heute Nacht tatsächlich als ungarisches Gesetz in Kraft getreten. Und ja, das hat ganz praktische Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf Werbung, auf Medien, besonders in den Schulen. Es ist in Ungarn sowieso schon extrem eingeschränkten Sexualkundeunterricht, den gab es sowieso schon. Und jetzt ist es halt komplett verboten. Unter 18-Jährige mit, jetzt wird immer so, also man sieht das nicht, aber ich mache Anführungsstriche, mit nicht traditioneller Sexualität zu konfrontieren. So ist immer die Formulierung dabei.
Ja,
und
ja,
damit ist natürlich gemeint, alles, was nicht heterosexuell ist.
Ja.
Und genau, und das Gesetz ist relativ schwammig formuliert tatsächlich. Also es geht jetzt wirklich nur, dass Kinder davor geschützt werden müssen und davor unter 18 nicht in Berührung kommen dürfen. Aber wie sich das ausformt, das weiß im Moment halt einfach auch noch niemand. Das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass wir einfach nicht wissen, was da jetzt passieren wird, was man noch darf, was man nicht darf. Das ist alles ein Prozess, der sich zeigen wird. Aber wir haben natürlich Vorbilder so dafür. Wir haben nämlich Vorbilder in Russland, das Gesetz ist fast 1:1 von dem russischen Gesetz, was, glaube ich, seit über 10 Jahren mittlerweile existiert, leider.
Was?
Ist das Gesetz, glaube ich, fast 1:1 abgeschrieben. Und das Problem, was wir in Russland sehen, ist, dass es gar nicht so groß oft angewendet wird als solches. Also, dass es gar nicht so groß oft jemand kommt und sagt, jetzt verklage ich dich aber, weil du das gemacht hast. Sondern was wir einfach sehen, ist, dass Unternehmen, Schulen, Träger einfach schon vornherein sagen, so nein, das machen wir gar nicht, weil wir nicht mit dem Gesetz in Berührung kommen wollen. Also das hat eine extreme abschreckende Wirkung, die natürlich dann massiv dazu führt, dass irgendwie LGBTIQA unsichtbar werden.
Ja.
Und
ja,
das habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch in Ungarn passieren wird. Also dass gar nicht so diese gesetzliche Schiene ziehen wird, sondern einfach die Angst vor diesem Gesetz.
Ja, es ist im Endeffekt eine Politik der Angst, die da gemacht wird. Und was ich halt krass finde und was natürlich auch strategisch klug gemacht wurde, muss man einfach so sagen, ist, dass man das, diese LGBTQ-Feindlichkeit einfach im gleichen Atemzug mit Pädophilie genannt hat. Weil wenn man jetzt gegen das Gesetz was sagt, ist es gleich so, du hast was gegen Pädophilie, was ist los mit dir? So, also ich glaube, dass von vorne, natürlich ist es absichtlich gemacht, um eben Leute, die halt was gegen das Gesetz sagen wollen, die dagegen angehen wollen, gleich zu diffamieren öffentlich und sagen, oh, du willst gar nicht, dass es unseren Kindern gut geht. Und das ist halt so pervers.
Genau deswegen ist es gemacht worden, damit Aktivisten halt eben nicht darauf groß reagieren können. Ich meine, niemand ist gegen Kinderschutz, seien wir ganz ehrlich. Da kann ja niemand sagen, so, nee, also Kinderschutz will ich nicht. Das wird halt niemand sagen jemals. Und es ist ein ganz bekannter Topos, gerade in Osteuropa, der auch sich verbreitet, dass LGBTIQ mit Pädophilie gleichgesetzt werden. Das ist eigentlich nicht nur in Osteuropa, das hört man immer wieder von Leuten, die halt gegen LGBTIQ sind, dass sie jetzt sagen, ja, das ist eine Gefahr für unsere Kinder, das ist wie Pädophilie und das, was bei uns halt irgendwie aus irgendwelchen rechten Ecken kommt und aus irgendwelchen obskuren Ecken geschrien wird, ist in Ungarn jetzt eigentlich quasi Staatsräson geworden, weil es in Gesetzesrang erhoben wurde. Also das muss man sich mal vorstellen, mitten in der EU.
Es ist wirklich schlimm. Ich habe auch einen Satz noch gelesen, in einer Stellungnahme von Orban, dass jetzt ja alles voll gut wäre, weil es dürfen die Eltern einfach exklusiv darüber entscheiden, wie sie die sexuelle Erziehung ihrer Kinder gestalten wollen. Na, wunderbar. Also wenn wir immer nur so weitermachen würden wie unsere Eltern, dann würden wir auch in der Allgemeinsicht nicht vorankommen. So ist ja gerade wichtig, dass die Kinder anders sind als die Eltern. Und vor allem, wie sollen Kinder mit ihren Gefühlen klarkommen, wenn sie zum Beispiel eben sich eigentlich der LGBTQ+-Community angehörig fühlen und ihre Eltern sind heterokonservativ und also wie soll das funktionieren? ich kam, also meine Eltern sind sehr offen, aber meine Familie ist eigentlich auch komplett heterosexuell und ich habe ewig gebraucht, bis ich meinen Gefühlen irgendwie Raum geben konnte. Und das ist ja noch eine sehr vereinfachte Darstellungsweise.
Genauso war es bei mir auch. Aber bei uns, wir haben halt in Deutschland das Glück, dass wir ein gesellschaftliches Klima haben, wo auch unsere Eltern mitbekommen, hey, es gibt diese Orientierung, hey, es gibt einen Wandel im Spektrum aus heterosexuell und schwul. So, es gibt mehr dabei. Es ist viel diverser, die Geschlechtlichkeit ist viel diverser. Und das kriegt ja selbst die letzte Oma in Deutschland irgendwo mit, wenn sie das ein bisschen möchte, weil es einfach präsent ist, weil es politisch präsent ist, mehr oder weniger, es könnte natürlich immer präsenter sein, aber weil es politisch erstmal im Vergleich zu Osteuropa präsent ist, weil es gesellschaftlich präsent ist, weil es in den Medien vorkommt. Und natürlich hat das Auswirkungen auch auf andere Menschen, die jetzt nicht in unserer Generation sind, sagen wir, weil die einfach in ihrem Denken auch weiterkommen damit, ohne jetzt direkt damit konfrontiert zu werden von ihren Kindern, zum Beispiel den Enkelkindern. Und das fällt ja in Ungarn komplett weg. Also wir haben erstmal eine Gesellschaft, die viel konservativer ist als in Deutschland, das muss man einfach sagen, die gesellschaftlich konservativer ist, sonst hätte Orbáns Partei hat über 50% der Stimmen. So, das muss man auch mal sehen. Also Orbán ist ja nicht irgendein Diktator, das ist ein Mensch, der gewählt wurde und dessen Partei, die national konservativ ist, über 50% der Stimmen im ungarischen Parlament hat. Also man hat schon eine grundlegende konservativere Gesellschaft und dieser konservativeren Gesellschaft nimmt man jetzt quasi auch noch die Möglichkeit, über gesellschaftliche Einflüsse sich zu informieren über Geschlechtlichkeit, über diverse Geschlechtlichkeit und sexuelle Identitäten. Ja. Und das ist natürlich keine besonders gute Kombi, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Nee, auf keinen. Ich verstehe auch da immer nicht, dass die dahinterliegende Hypothese, dass man sich das ja dann aussucht und wenn man das sieht, dann wird man schwul, zum Beispiel. Das ist ja irgendwie voll oft so. Wenn ich jetzt einen schwulen Disney-Charakter irgendwie zeige, dann wird mein Sohn schwul. Und ich denke mir so, Leute, wenn man sich das, also man kann sich das nicht aussuchen und wenn man sich's aussuchen würde, würde ich mich noch queerer machen. So. Also,
ich würde das auch nicht ändern wollen, ehrlich gesagt, aber ich muss sagen, als ich das so entdeckt habe bei mir, dass ich schwul bin, habe ich mir schon gewünscht, dass ich vielleicht lieber hetero wäre. Und ich denke mir ganz ehrlich, welcher ungarische Teenager oder welcher polnische Teenager oder generell welcher Teenager in einer konservativen Familie wünscht sich denn schwul zu sein? Also wer sucht sich das aus, wenn man Eltern hat, die konservativ sind? Das ist doch Unsinn. Ja, also da entlarvt sich diese Hypothese ja von selbst.
Und was du ansprichst, ist ja mega wichtig, weil ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen, wie es jetzt spontan in Ungarn ist, aber dieser Kampf, sage ich jetzt mal, dieser innere mit, wie ich fühle mich eigentlich queer, ich möchte es aber eigentlich nicht sein, das resultiert ja in unglaublichen psychischen Belastungsproblemen auch. Also das ist ja wirklich auch nicht zu unterschätzen. Also ich habe mal für den Bisexual Health Awareness Month, der war im März, habe ich mal Zahlen rausgesucht und da war es zum Beispiel so, dass bisexuelle Menschen irgendwie, also ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahlen, aber halt deutlich höheren Anteil an psychologischen Problemen hatten als heterosexuelle und auch als homosexuelle Menschen, weil die eben diesen Kampf in sich haben und es ist ja wahrscheinlich genauso übertragbar und nur noch schlimmer, wenn du alles mit deiner Identität nicht da reinpasst und dann frisst du das in dich rein, dann kommen vielleicht Depressionen. Ich bin kein Psychologe, aber das ist ja wirklich eine für das Kindeswohl, um das es ja hier geht eigentlich offiziell, ist das ja das Schlimmste, was man machen kann.
Ja, definitiv. Ich meine, es gibt ja immer dieses Konzept von Minority Stress, also dieser Minderheitenstress. Und natürlich löst Stress, wenn man permanent unter Stress ist, gerade wenn man nicht geoutet ist, hat man ja, also ich kann das nur von mir sagen, ich hatte permanent dieses, okay, wie muss ich mich jetzt verhalten, was darf ich jetzt tun? Ich habe wirklich einen Menschen, der hat über jede Handlung nachgedacht, irgendwie um bloß nicht aufzufallen, dass ich schwul bin. Und natürlich macht es Stress, wenn man die ganze Zeit nur am Denken ist und nur am sich verstecken ist. Und also das ist natürlich nicht gut für die Psyche, so, das ist ja logisch.
Ja.
Und ich meine, die Zahlen sprechen für sich, dass man generell queere Menschen viel höher psychisch belastet sind. Und das kommt natürlich noch mehr in Ländern, wo es noch staatliche Repressionen gibt. Da gibt es dann mal relativ wenig Zahlen, zum Beispiel aus Russland und so. Aber man sieht ja, wenn die Leute hier ankommen aus Russland, die dann hier Asyl beantragen, also man sieht ja, wie massiv die psychische Probleme haben, weil sie halt irgendwie unter einer Regierung gelebt haben, die sagt, ja, ihr seid alles Pädophile, so, ihr müsst jetzt aufhören damit oder irgendwie sowas.
Ja, ja. So.
Ja, genau.
Ich meine,
da wird dieses Gesetz in Ungarn auch nochmal große Auswirkungen haben. Da können wir uns mal jetzt schon drauf einstellen, dass das halt den Stress und den Druck auf LGBTIQ nochmal massiv erhöhen wird.
Und ich meine, das ist ja auch nicht das erste LGBT-feindliche Gesetze ist ja allgemein, das ist so ein bisschen die Gipfelung noch von allem. Ich habe da auch noch mal ein bisschen recherchiert. Die Menschen dürfen in Ungarn das bei Geburt eingetragene Geschlecht nicht ändern in offiziellen Dokumenten, also nie, auch nicht unter irgendwelchen Vorlagen, sondern nicht. Kinder dürfen nicht adoptiert werden, wenn es sei denn, es sind heterosexuelle Cis-Menschen, die es adoptieren wollen. Und was ich auch krass fand, das betrifft zwar nicht so viele StudentInnen, aber es gab Studiengänge, die heißen Gender Studies und die sind auch verboten worden, was ja auch so ein symbolischer Akt ist. Und je mehr man da recherchiert, desto mehr Verbote findet man. Und klar reden wir jetzt von Deutschland aus, wo es recht vergleichsweise besser ist, aber auch hier haben wir erst die Ehe für alle seit 2017 und auch noch sehr viele Baustellen. Aber wenn man nach Ungarn schaut, da gibt es ja wirklich gar keinen Weg raus. Also da ist ja wirklich alles verboten.
Ironischerweise ist Homosexualität, also männliche Homosexualität, das ist ja bei Frauen immer so ein bisschen im Gesetz, in den früheren Gesetzen ist das ja immer ignoriert worden, dass Frauen auch eine Sexualität haben und dass Frauen auch
Ja.
gleichgeschlechtliche Sexualität haben können. Aber in Ungarn ist, glaube ich, seit den 65 oder so, zumindest ist es legal. Also wie viele andere Ostblockstaaten haben die sehr, sehr früh im Vergleich zu Frankreich, der BRD und so das legalisiert, eigentlich
Ja.
ironischerweise.
Hä?
So Polen auch, und also das ist ganz krass irgendwie.
Verrückt.
Und ja, es gibt in Ungarn und generell in Osteuropa einen Backslash, schon seit ein paar Jahren, was LGBT-Recht angeht. Da muss man nicht nur Ungarn gesondert als einzeln betrachten, sondern genauso haben wir in Polen sowas, genauso haben wir in Ungarn das, genauso haben wir in der Slowakei sowas. Also das ist ein Trend, der sich in Osteuropa abzeichnet. Und Ungarn ist halt ganz besonders, also in Ungarn ist es halt ganz besonders schlimm, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, was du jetzt noch nicht gesagt hast, ist, dass zum Beispiel die Verfassung auch seit letztem Jahr, glaube ich, die Ehe ausschließlich als Verbindung zwischen Mann und Frau explizit definiert.
Oh shit.
So, das heißt, die Ehe, also die gleichgeschlechtliche Ehe ist verfassungsgemäß ausgeschlossen in Ungarn. So. Das ist ganz krass. Und jetzt dieses Gesetz ist halt irgendwie glücklicherweise ein bisschen mehr im Fokus, weil die anderen Gesetze sind nicht so im Fokus gewesen. Und glücklicherweise ist das jetzt, hat das jetzt so ein bisschen, glaube ich, hoffentlich das Fass zum Überlaufen gebracht, dass es da nicht noch mehr passieren kann. Genau. Und zu dem Gender Studies Kommentar von dir: Gender Studies gab es in Ungarn an einer einzigen Universität. Der Central European University, eine Privatuniversität, eine ganz liberale, von einem amerikanisch-ungarischen Milliardär gegründeten Privatuniversität, die eine Stiftung dahinter hat, die so ein bisschen sich darauf, also die darauf arbeitet, Ungarn liberaler zu machen, Ungarn demokratischer zu machen. Und das war diese eine Uni, die das angeboten hat. Und das ist im Prinzip explizit nur für diese Uni verboten worden, Gender Studies. Das heißt, da waren
Das
wieder Geschlechtlichkeit und Geschlechterforschung war wieder ein Kollateralschaden zwischen Konservativen und Liberalen. Also das hat man ja ganz oft so, dass das ist vielleicht auch ein gutes Thema. Das hat man ganz oft, dass LGBTIQ so ein bisschen immer die Sündenböcke sind. Also da steckt ja ein größeres Konzept dahinter zwischen: Wir sind traditionell und ungarisch und die traditionelle ungarische Familie ist hetero und wir müssen unsere ungarischen Werte beibehalten. Und die Gegenseite sind dann die Liberalen, in Anführungsstrichen. Und dafür ist dann immer das Symbol queere Menschen. Und deswegen gibt es auch diese Gesetzgebung, weil queere Menschen immer so als von Europa beeinflusste Liberale angesehen werden, die ungarische, polnische, whatever, name one, also nimm ein Land, die Werte zerstören wollen. So. Das heißt, da werden queere Menschen irgendwie immer zum Sündenbock gemacht
Ja.
für quasi eine politische Auseinandersetzung zwischen Liberalität und Nationalkonservativismus.
Ja, wenn man sonst keinen Sündenbock hat.
Ja, und geraten da total zwischen die Fronten, weil es ist halt einfach so. Ich meine, die
Ja.
Communities sind schon organisiert in den Ländern, aber sie sind natürlich bei weitem nicht so groß, sie sind bei weitem nicht so finanziert, sie sind bei weitem nicht so organisiert, wie wir das in Westeuropa haben. Das heißt, es ist
Ja.
natürlich eine einfache Gruppe, die man halt irgendwie angehen kann,
Ja.
um halt sich konservative Stimmen zu sichern im Land. Das kommt letztendlich ja auch noch dazu.
Aber du hast ja jetzt schon gesagt, so oh Gott, ich wollte gerade sagen, im Westen, das hört sich dann immer so ein bisschen falsch an. In Westeuropa ist es ja alles ein bisschen besser organisierter, finanzierter und liberaler, was wir jetzt ja auch gesehen haben in der Politik. Also natürlich könnte da noch mehr sein, aber es gab ja jetzt schon einige Stimmen, die sich jetzt auch wirklich gegen Ungarn erhoben haben. Es gab jetzt den Brief, den 16 Länder unterschrieben haben, unter anderem Deutschland, Gott sei Dank. Aber so auf der Liste der Länder, Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, das sind alles westeuropäische Länder. Correct me if I'm wrong, aber ich glaube, da hat kein osteuropäisches Land unterschrieben.
Genau, du hast vollkommen recht, die Karte ist tatsächlich super spannend. Wenn man sich die Karte gibt, gab es irgendwie einen Post von irgendwem zu. Und dann hat man dann genau die Karte gesehen. Und man sieht wirklich, dass die Grenze anhand der Grenze verläuft, wo früher der eiserne Vorhang war. Also ja. Wo wirklich früher der Ostblock war, da verläuft die Grenze. Und da, das ist ein Fakt, finde ich, in der EU, den wir uns viel präsenter machen müssen, dass diese beiden Teile der EU auseinanderdriften. Gerade was so ja. Gesellschaftspolitik angeht, merken wir eine zunehmende Liberalisierung in Westeuropa. Ich meine, das wir sehen, es muss noch viel gemacht werden. Und ja, es muss noch viel gemacht werden und so. Aber es geht zumindest nicht zurück. So.
Ja.
Und was wir in Osteuropa, in vielen osteuropäischen Staaten, was nur die einzige Ausnahme ist, ist Tschechien so ein bisschen. Aber was wir in vielen osteuropäischen Staaten erleben, ist, dass es zurückgeht. Also, dass wir von einer jahrelangen Zunahme der Akzeptanz von LGBTIQ, gerade in den frühen 2000ern oder bis 2010, 2012 so. Und seitdem geht es zurück. Also es werden Schritte zurückgemacht, es wird Gesetzgebungen erlassen, es gibt in der Bevölkerung weniger Leute, die zustimmen, dass also die den Sätzen zustimmen, dass LGBTIQ Teil der Bevölkerung sind und sowas. Es gibt in anderen Bereichen auch Frauenrechte zum Beispiel, ist genau das Gleiche. Wenn in Polen sieht, wie massiv die Abtreibung eingeschränkt wird, das ist ja was unter was unter das gleiche Dach mitfällt irgendwie, dass es da einen konservativen Backslash gibt in der ganzen Region.
Also ich finde es gerade irgendwie ultra heftig, dass es tatsächlich eben die gleiche Grenze ist wie der eiserne Vorhang. Ich habe die Karte schon mal gesehen, aber war mir nicht so genau bewusst, dass es eigentlich exakt die gleiche Grenze ist.
Das ist spannend. Das versuchen ja lustigerweise ja auch Wissenschaftler seit Jahren zu erklären so ein bisschen. Worauf man sich mal so ein bisschen geeinigt hat, ist, dass das ist so ein Spannungsfeld. Natürlich hat Russland einen extrem großen Einfluss. Und die russische Gesetzgebung, ich meine, die Länder stehen alle unterschiedlich zu Russland, das muss man auch noch sehen. Gerade so Polen und Ungarn, die ja sehr ähnliche Gesetze, also die ähnlich in ihrer Gesetzgebung sind, gerade in Bezug auf LGBTIQ, haben eine komplett unterschiedliche Einstellung zu Russland. Ungarn ist relativ russlandfreundlich, das sieht man jetzt einfach auch daran, dass dieses Propagandagesetz fast 1:1 im Wortlaut von dem von dem russischen Propagandagesetz übernommen wurde. Polen wiederum ist total russlandfeindlich eigentlich, macht aber eine ähnliche Gesetzgebung. Also es ist ganz spannend. Die Region ist so ein bisschen zerrissen zwischen der EU und Russland, glaube ich, weil das diese beiden großen Pole sind, die an den Grenzen irgendwie divergieren.
Anführungszeichen wieder kalter Krieg der Politik.
Genau, und das ist bis jetzt eine Entwicklung gewesen, die, finde ich, sehr wenig präsent war, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich bin halt in dem Thema drin, deswegen kann ich das immer nicht so richtig sagen und ich weiß halt, wo ich nachschauen muss. Mhm. Aber ich glaube, so für jemanden, der so einfach Medien konsumiert und so liest und der kein spezielleres Interesse an Osteuropa hat, ist es, glaube ich, jetzt auch gerade ein bisschen ein Schock, wenn man so sieht, was dort tatsächlich passiert, was dort tatsächlich seit Jahren schon passiert, weil es einfach überhaupt nicht abgedeckt wird, habe ich das Gefühl.
Ja, von der Leyen hat ja in einem Tweet tatsächlich von einer Schande gesprochen, was da läuft und dass es diskriminierend ist und dass es gegen die fundamentalen EU-Werte verstößt und dass sie keine Kompromisse machen möchte. Was ich prinzipiell ein Power-Statement fand, aber, und auch hier bist du ja Gott sei Dank der Experte, was kann die EU tatsächlich tun, politisch?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, was die EU tatsächlich tun kann. Erstens muss man sagen, dass nach vielen von solchen Gesetzen, gerade auch wenn man so diese LGBT-freien Zonen in Polen angeschaut hat, das war jetzt kein Gesetz, aber als das so in der Entwicklung aufkam, gab es auch Power-Statements aus der EU. Passiert ist dann relativ wenig im Vergleich, so, da muss man ein bisschen abwarten, muss das so ein bisschen einordnen und schauen, was jetzt tatsächlich effektiv passiert. Ja. Was die EU hat, glaube ich, meiner Meinung nach drei verschiedene Möglichkeiten. Das ist zum einen, was so das Wahrscheinlichste ist, was jetzt auch angekündigt wurde, durch die Hintertür von dem EU-Kommissar für Justiz, ist ein Rechtsstaatsverfahren. Das heißt, wenn Staaten EU-Recht verletzen, kann die EU sie verklagen. Das Problem ist, dass diese Verfahren sehr, sehr lange dauern. Also das kann wirklich sich über mehrere Jahre hinziehen. Es laufen gegen Polen und Ungarn, gegen beide Staaten schon Rechtsstaatsverfahren in ähnlichen, also in Polen auf jeden Fall gegen LGBT-Sachen auch. In Ungarn ist es mehr so, glaube ich, für die Gender-Studies-Frage tatsächlich. Laufen Rechtsstaatsverfahren und die schweben halt so ein bisschen, weil es halt wirklich aufwendig ist und lange dauert. Eine andere Möglichkeit, die man machen könnte oder die man umsetzen könnte, ist ein Artikel 7-Verfahren. Also Artikel 7 der EU-Statuten sagt, dass ein Land, wenn es massiv die EU-Rechte verletzt, das Stimmrecht entzogen werden kann in EU-Gremien. Auch das ist ein Prozess, der relativ lange dauert und für den es vor allen Dingen in seiner Beschlussfassung Einstimmigkeit in der EU braucht. Das heißt, alle EU-Staaten müssen gegen Ungarn dafür stimmen, dass das umgesetzt wird. Und das sehe ich im Moment einfach nicht. Wir haben gestern in der Debatte in der EU-Kommission gesehen, dass sich zum Beispiel Slowakei und Polen massiv an die Seite von Ungarn gestellt haben.
Ja.
Das heißt, unwahrscheinlich. Also sage ich mal ganz einfach so, es ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Das Dritte, was, glaube ich, am effektivsten im Moment wäre, ist, die EU hat letztes Jahr einen Rechtsstaatsmechanismus erlassen. Das heißt, da, wo EU-Gelder für die Diskriminierung von EU-Bürgern eingesetzt werden, können EU-Gelder gestrichen werden seit letztem Jahr oder letztem Jahr, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das, wo die EU einen Hebel ansetzen müsste, weil ich glaube, Ungarn ist massiv abhängig von EU-Hilfen, muss man sagen. Und die werden auch massiv veruntreut, das muss man auch dazu sagen. Aber es würde in Ungarn tatsächlich direkt die Regierung treffen, wenn die EU-Hilfen ausbleiben. Wir sehen das jetzt in Polen mit den LGBT-freien Zonen. Diesen Kommunen wird EU-Geld vorenthalten. Und die ersten Kommunen sind aus dieser Deklaration ausgetreten, sich als LGBT-freie Zone zu erklären, weil ihnen das Geld fehlt.
Ja,
und
ich weil glaube, die pleite gegangen sind.
Und da hätte die EU, glaube ich, einen guten Griff, irgendwie zu schauen, wo können wir EU-Gelder zurückbehalten, um diese Gesetzgebung zu verhindern.
Ja.
Und ich glaube, das ist so im Moment das Aussichtsreichste, meiner Meinung nach. Mhm. Aber es braucht halt jetzt irgendwelche Aktionen überhaupt erstmal. Also darum habe ich im Moment meine Petition gestartet, weil es einfach nicht sein kann, dass die EU immer große Worte, die EU-Kommission, ja, das Parlament ist ja da immer sehr viel weiter, dass die EU-Kommission immer große Töne spuckt, wie das von der Leyen gemacht hat, aber die effektiven Taten dann dahinter ein bisschen, also hinter den Worten immer zurückbleiben und dann das so ein bisschen in Vergessenheit wieder gerät und man sich denkt, naja, okay, jetzt ist das Gesetz in Kraft, so dramatisch hat sich das ja nicht ausgewirkt. Das war bis jetzt auch immer in der Allgemeinheitsmeinung so, aber es kommt halt danach immer noch ein Gesetz und noch eins und noch eins und noch eins so und das hört halt nicht auf, wenn die EU da nicht mal irgendwann anfängt, härtere Schritte einzuleiten, meiner Meinung nach.
Ja, du hast es ja gerade angesprochen, du hast die Petition gestartet. Über die Petition sind wir auch in Kontakt gekommen, tatsächlich. und ich fand es einfach so gut, du hast es so gut dargestellt. Und die Petition, ich habe heute früh geguckt, haben jetzt ein bisschen mehr als 25.000 Menschen unterschrieben. Die werde ich auch definitiv in die Shownotes hier packen. Was möchtest du mit der Petition so erreichen und was ist so die Mindestanzahl an Menschen, die wir dafür überzeugen müssen, da auch eine Unterschrift drunter zu setzen?
Ich glaube, warum ich es eigentlich gemacht habe, war, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Ich hatte gar nicht so groß den Gedanken, dass ich jetzt irgendwie unbedingt jetzt 50.000 Unterschriften brauche oder 100.000. Das ist gar nicht so der Gedanke gewesen. Es war einfach für mich in erster Linie war der Punkt, dieses Gesetz, das war, glaube ich, 2 Tage, bevor es verabschiedet wurde, habe ich die Petition gestartet und es war einfach so, hört zu, Leute, hier passiert was in Ungarn, wir müssen darauf aufmerksam machen.
Ja.
Da ist dann erstmal relativ wenig passiert, bis zu dem Tag, wo es tatsächlich verabschiedet wurde im Parlament. Und dann haben das so viele Leute geteilt, das war richtig krass, also richtig große Menschen auf Instagram und richtig bekannte Leute, wie Jochen Schropp oder Riccardo Simonetti, haben das dann geteilt und das war natürlich richtig cool, weil es erstmal so einen Boost gegeben hat und Leute über das Thema geredet haben. So, das war mega. Und Leute haben unterschrieben und haben sich das angeschaut. Und das war das, was ich eigentlich ursprünglich mit der Petition erreichen wollte. Also ursprünglich ging es in der Petition darum, dieses Gesetz zu verhindern, dass es nicht passiert. Worum es mir jetzt in der Petition geht, ist, dass wir Druck auch weiter auf die EU-Kommission machen, dass wir dieses Thema im Gedächtnis behalten, dass es nicht in Vergessenheit gerät und dass die EU-Kommission sich damit weiter befasst. Das ist so wichtig, weil wir können nicht so weitermachen, wie es bis jetzt immer gelaufen ist, dass es immer ein starkes Statement gibt, dann die Regierung ignoriert dieses Statement und dann geht es halt weiter, weil die Politik halt sich weiter dreht, also weil der politische Zirkel halt weitergeht. Und das funktioniert bis jetzt ganz gut, also bis jetzt ist es, das Thema bleibt ja wirklich auch noch nach dem Spiel, nach dem EM-Spiel, was ja jetzt viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt hat, bleibt das Thema immer noch in der Debatte, was ich sehr cool finde.
Ja.
Genau, wir müssen einfach gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich bleibe auf jeden Fall an der Petition dran. Wir sind jetzt mit change.org gerade dabei, so ein bisschen Entscheidungsträger anzuschreiben und Statements zu bekommen von denen zu meiner Petition. Und da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt weitermachen wollen. Ich habe kein richtiges Ziel tatsächlich dafür. Mein Ziel ist halt wirklich einfach, dass Leute darüber im Gespräch bleiben und dass Osteuropa nicht bei diesem Thema jetzt nicht weiter so stiefmütterlich behandelt wird, wie es sonst immer behandelt wird, bei generell politischen Themen eigentlich.
Du hast ja auch gerade das Spiel am Mittwoch angesprochen, das ja medial unglaubliche Aufmerksamkeit gekriegt hat, was ich persönlich zweiseitig sehe. Da bin ich mal über deine Meinung gespannt, weil auf der einen Seite fand ich es mega gut, dass die ganze Thematik nochmal in den Vordergrund gerückt ist, dass es eine Diskussion gab, wir müssen ein Zeichen setzen, dass viele Menschen ein Zeichen gesetzt haben, zum Beispiel Firmen oder so. Aber das war mir irgendwie viel zu viel Symbolpolitik. Also ich fand, natürlich hätte ich es gut gefunden. Man muss Zeichen setzen, das ist ja sowieso immer. Also es ist wichtig, Zeichen zu setzen. Es wäre klasse gewesen, wenn die Allianz Arena beleuchtet gewesen wäre mit Regenbogenflaggen. Da gab es ja auch eine Petition, die hatte 330.000 Menschen, die das unterschrieben haben. Und dann frage ich mich, haben diese 330.000 Menschen sich nach dem Spiel hingesetzt und sich mal überlegt, ich informiere mich da jetzt mal, was ist genau da das Problem und sowas. Und das ist der Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht. Weil ich irgendwie vom Gefühl, vielleicht bin ich pessimistisch geworden, I don't know, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sich diese 330.000 Menschen da jetzt hingesetzt haben. Und jetzt wirklich auch nach diesem einen Event längerfristig sich engagieren wollen. Wie stehst du dazu?
Man sieht ja, du hast ja die Zahlen angesprochen, man sieht es ja an den Petitionen. Meine Petition hat über 25.000 Unterschriften, die hatte innerhalb von ein paar Tagen 300.000 Unterschriften. Das ist natürlich eine krasse Diskrepanz, wenn man ganz ehrlich ist. Meine Petition formuliert tatsächlich effektiv einen politischen Anspruch, der sagt, wir müssen hier politisch irgendwas tun für LGBT in Ungarn. Die andere Petition, die toll ist, so, ich will das überhaupt nicht absprechen. Das
Nee,
ist, also
klar.
ich finde es toll für die Person, die es gestartet hat und so weiter, aber
Da geht's halt um Farben, ja.
genau, es geht halt um Farben letztendlich. Und das Problem war, es ging auch nachher nur noch um Farben. Das war das, was auch in den medialen Berichterstattungen, irgendwann ist dieses Thema Ungarn, worum es ja eigentlich bei der Aktion gehen sollte, komplett hinten rübergefallen und es sind 10.000 andere Themen aufgemacht worden, die wichtig sind. So Diskriminierung im Sport, die UEFA, name it, so, keine Ahnung. Aber das eigentliche Ziel dieser Aktion ist irgendwann, also ich glaube, ich habe gestern mit jemandem geschrieben, die überhaupt nicht wusste, wofür die Aktion war. So, also die total überrascht war, dass es da eigentlich um Ungarn ging. Und ich glaube, das haben viele Leute irgendwann gehabt. Die haben dann von dieser Aktion mitbekommen und wussten halt, dass das irgendwie so erleuchtet werden sollte. Aber was eigentlich dahinter steht, das wussten dann die allerwenigsten, glaube ich. Und da ist ein Debatten, also da ist irgendwie eine Verschiebung in der Debatte passiert, die ich nicht gut finde, weil wir dann wieder bei Symbolpolitik sind, wo wir uns natürlich wohlfühlen, wenn das jetzt alles in Regenbogenfarben war. Wir haben uns natürlich vorgestern wohlgefühlt, wo ganz Deutschland irgendwie die Regenbogenflagge gehisst hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat es effektiv Menschen in Ungarn null geholfen. Also ohne, dass das jetzt blöd klingen soll, aber es ist einfach so. Es hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Orban ist nicht zu dem Spiel gekommen. Das kann man vielleicht als die einzige, also hat das Spiel abgesagt, dass er kommen wollte. Das kann man vielleicht die einzige Sache sagen, wo man vielleicht sagen kann, okay, da hat es vielleicht irgendwie eine Auswirkung gehabt. Aber es ist letztendlich Symbolpolitik geblieben und das ist eine Aktion, über die wird mal ganz pessimistisch gesagt, außerhalb von LGBTIQ-Kreisen einer Woche niemand mehr drüber reden. Und das sehe ich halt kritisch. Also ich sehe kritisch, dass nicht mehr versucht wurde, diese ganze große Debatte, die stattgefunden hat, wieder mit Ungarn zu verknüpfen. Wieder mit dem großen Kontext zu verknüpfen, dass es halt mitten in der EU ein Land gibt, was LGBTIQ unsichtbar macht. Die Verknüpfung ist offensichtlich da, wenn ganz Deutschland in Regenbogenflaggen ist und wir sichtbar sein können, ist es für mich ein naheliegender Punkt, dann zu sagen, hey, aber schaut mal da in Ungarn. Ist das halt nicht mehr möglich ab heute eigentlich. Also auch das ist ein Punkt, das wissen wir nicht, wie es auf Regenbogenflaggen aus sich dieses Gesetz auswirken wird, aber es kann halt einfach sein. Also es kann vom Gesetzeswortlaut einfach sein. Und ja, da war ich unglaublich enttäuscht irgendwann. Ich war am Anfang sehr optimistisch. Ich meine, du hast das wahrscheinlich in meinen Instagram-Stories gesehen, dass ich das am Anfang schon gefeiert habe und dann bin ich da gerade ein bisschen ruhiger geworden, weil ich da für mich noch ein bisschen reflektiert habe und einfach gemerkt habe, dass das eine Debatte ist, wo ich mich ein bisschen raushalten wollte, weil ich gesehen habe, dass es nicht mehr die Debatte ist, die ich führen möchte.
Ich habe einen, ich glaube, es war bei der Zeit oder so, einen Kommentar gelesen, den ich sehr interessant fand, der mich auch zum Nachdenken angeregt hat. Da hat die Autorin geschrieben, naja, wenn es darum geht, dass Deutschland zeigen kann, dass es über einem anderen Land ist, ergreifen das ganz, ganz viele Menschen, um zu zeigen, schau mal, wir sind geiler als ihr. So, aber das wäre nicht passiert in dieser Argumentation, wenn jetzt Deutschland nicht gegen Ungarn gespielt hätte. Und das Problem wäre ja trotzdem gewesen. Und das fand ich ein Power-Statement auch wieder. Also das war einfach so ehrlich. Und das hat so ein bisschen für mich auch zusammengefasst, was da im Endeffekt passiert ist.
Ja, das ist der Artikel von Muriel Dari da gewesen. Ja. Die ist Ungar, die ist Ungarin und die macht tatsächlich auch sehr, sehr viel zu. Also die ist, sexuelle Identität kann ich gerade nicht sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber sie macht relativ viel zu LGBT in Ungarn. Das ist tatsächlich eine so in den Wochenzeitungen, eine der wenigen ungarischen Stimmen, die tatsächlich zu solchen Sachen Stellung nehmen. Das finde ich sehr cool, sie ist wirklich mega gut. Sie hat mich auch bei meiner Petition unterstützt, was mega cool war.
Schön.
Ja, letztendlich ist es ein Wohlfühlaktivismus, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja.
Natürlich fühlen sich Leute damit wohl, wenn sie auf Instagram oder so teilen, komm, wir machen das Stadion jetzt bunt. So, das ist ein cooles Statement, das verbreitet sich gut, das ist gut, dass es viral gehen kann, aber es steht ja kein...
Man muss nichts tun.
Genau, und es steht keine politische Forderung dahinter.
Ja.
Also vielleicht steht für manche Menschen eine politische Forderung dahinter, aber für die meisten Menschen ist es in erster Linie, komm, wir machen hier das Stadion bunt, da seht ihr alle, wie progressiv ich bin, wenn ich das teile. Weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, der da ganz damit reinspielt. So.
Ja.
Und dann kommen halt so Sachen raus, dass man jetzt sagt, dass ich dann so Nachrichten bekomme, wo dann drin steht, oh, ich wusste gar nicht, dass das mit Ungarn zu tun hat. Ich bin jetzt nicht so an Fußball interessiert. Die Nachricht habe ich gestern wirklich bekommen. Und ich dachte mir so, der Fußball hat doch damit überhaupt nichts zu tun. So, also eigentlich, ja. Das ist nur das Mittel zum Zweck gewesen in dem Moment.
Ja.
Aber
ja.
Da ist der Fokus der Debatte dann so verschoben, dass die Leute das einfach nicht mehr wissen. So.
Ja.
Ja, wir fühlen uns halt wohl damit, zu sagen, hey, guck mal, wie liberal wir sind und guck mal, wie das in Ungarn ist. Aber so ist es halt kein Punkt, wie man da rangehen kann. Wir müssen halt auch, also irgendwie letztendlich müssen wir um die Politik oder müssten die EU um die Politik in Ungarn ändern zu können, auch die Menschen in Ungarn mitnehmen. Anders funktioniert es ja nicht. Also die EU kann ja nicht, also es funktioniert einfach auch die EU nicht, dass man sagt so, ja, wir wollen aber nicht so, wie ihr das jetzt macht, dann macht ihr das jetzt genauso, wie wir das wollen. So, also letztendlich müssen wir alle Menschen irgendwo mitnehmen in den Forderungen und ob das gut ist, mit dem Finger dann drauf zu zeigen und sagen, ihr seid so schlecht und wir sind so gut, halte ich auch nicht für den Weg, ehrlich gesagt, weil vor allem das ja auch nicht stimmt. So.
True. Wir haben genug auch Probleme, die wir noch angehen müssen hier in Deutschland.
Genau, wo sieht meine Regenbogenflagge außerhalb von Pride Month, wenn wir ganz ehrlich sind? So, also ja, schön, dass es alles in Regenbogenflaggen war, aber warten wir mal nächsten Monat ab, wo dann noch überall eine Regenbogenfahne hängt, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ist so. Aber vielleicht, und hier spreche ich jetzt vielleicht ein bisschen optimistischer, gibt es ja doch ein paar Menschen, die durch die Aktion oder vielleicht durch die Petition oder sowas jetzt auf das Thema aufmerksam geworden sind. Und ich rede hier auch immer, ich finde es immer so krass, man muss nicht LGBTQ-Member sein. Man muss einfach ein Ally sein und der krass revolutionäre Gedanke haben, oh, ich finde es cool, wenn alle Menschen gleich behandelt werden. So, also von solchen Menschen muss es doch einige geben. So. Und da jetzt die Frage, vor allem für die, die sich jetzt auch noch nicht so auskennen und jetzt neu dabei sind, was können die dann tun, also als Privatperson?
Also erstmal so ein bisschen ganz kurz, ich denke, dass jeder, der sich als EU-Bürger definiert, sollte an dem Thema Interesse haben, weil wir, also ich verstehe die EU als eine Organisation oder einen Zusammenschluss von Staaten, die die Rechte jedes einzelnen Bürgers schützt. So. Und jeder, der dieses Verständnis auch hat, sollte sich für das Thema interessieren, weil das passiert einfach mitten in der EU jetzt gerade nicht mehr, dass Menschen... EU-Bürger in ihren Rechten beschnitten werden, dass sie wegen ihrer Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität. Und das müsste jeden von uns interessieren, der sich wirklich als Europäer bezeichnet, meiner Meinung nach erstmal.
Ja.
Was kann man tun? Ich denke, was ganz gut ist, ist immer erstmal sich zu informieren. Das ist natürlich ein Thema, wo, glaube ich, viele Leute wenig Berührungspunkte mit haben. Und das ist vollkommen okay. Ich meine, das ist überhaupt keine, also wir werden jeden Tag mit so vielen Nachrichten überflutet, dass jeder Mensch halt offensichtlich filtert und für sich halt die Nachrichten auch liest, die ihn irgendwo interessieren. Wie gesagt, da ist erstmal Information super wichtig. Da ist, wie gesagt, Muria ist eine coole Quelle, immer was Ungarn angeht. Es gibt verschiedene ungarische Organisationen wie Budapest Pride, die auch auf Englisch Sachen posten und die so ein bisschen über die ganze Entwicklung auf dem Laufenden halten. Das ist sehr cool. Und auch verschiedene Aktivisten, wie, wen ich extrem empfehlen kann, ist der Belgier Rémi Bonny. Der macht ganz viel auf Twitter und auch auf Instagram und ist da total aktiv, was Ungarn angeht. Hat auch zu geforscht, also gerade hat so zu den Verzahnungen von russischer Politik und ungarischer Politik geforscht. Also ist auch super spannend zu lesen. Er schreibt auch sehr niedrigschwellig, sodass man das auch sehr gut mitbekommt alles. Und dann kann man natürlich immer an ungarische Organisationen spenden, wie Budapest Pride, weil ich habe gerade gesagt, die sind nicht so gut finanziell ausgestattet, wie zum Beispiel der Berliner CSD-Verein, der viel Geld hat, viele Spenden bekommen, gerade jetzt im Pride Month, so gut sind die einfach nicht ausgestattet und die sind über jeden Euro dankbar, also die haben auch auf ihrer Website, auf ihrer Instagram-Seite oder so, kommt man direkt dahin, wo man spenden kann, das Geld kommt dann direkt in der Community ankommt, bei den CSDs an, wo Sichtbarkeit gegen dieses Gesetz halt organisiert wird. Und das funktioniert. An dem Abend, wo das Gesetz verabschiedet wurde, haben wir in Budapest die größte von LGBTIQ organisierte Demo gehabt, die es jemals in der ungarischen Geschichte gab vom Parlament. Also die haben schon, wenn sie wollen, haben die richtig Kraft irgendwie zu mobilisieren, wenn es darum geht, aber sie brauchen halt letztendlich immer Geld. So.
Ja.
Und da kann man dann halt spenden, man kann immer Sachen teilen, so, da bin ich auch ein Riesenfreund von, dass man Sachen teilt, dass man andere Leute aufmerksam macht über das, was man gelesen hat, weil so hält man das Thema im Diskurs. Es ist ja immer dieser politische Zyklus oder dieser Nachrichtenzyklus, der immer in einer Woche ist, halt die nächste Nachricht halt wieder relevant. Und je länger wir ein Thema in diesem Nachrichtenzyklus drinne behalten, desto mehr Menschen kriegen das auch mit. So. Und desto mehr nehmen sich vielleicht auch Politiker dieses Themas an. Also da kann man tatsächlich relativ niedrigschwellig auch was tun schon.
Wenn das jetzt kein Appell ist an alle, die uns zuhören, ich gebe dir recht, ich glaube, das war ein ziemlich abgedroschenes Sprichwort, aber dieses, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie das Gesicht der Welt verändern. Und das hat man schon tausendmal gehört, aber im Endeffekt steckt da so viel Wahrheit drin. Wenn sie jetzt, keine Ahnung, 100 Leute entscheiden, 5 Euro zu spenden, zum Beispiel, was sind 5 Euro, 2 Kaffees oder so, dann sind es schon mal 500 Euro, die vielleicht dafür sorgen, dass, keine Ahnung, dass die Sicherheitsvorkehrungen besser sind oder so für den Pride.
Dass eine Soundanlage gemietet werden kann, irgendwie sowas, genau.
Ja.
Genau, ich habe so ein bisschen einmal getweetet, jetzt als diese Regenbogenfahnensache so groß war, ich getweetet, für jede Regenbogenflagge bitte 1 Euro am Budapest Pride, so. Wenn wir das gemacht hätten, was da an Geld zusammengekommen wäre.
Dann alle, die Petition unterschrieben hätten.
Genau, und ich meine, klar muss man immer gucken, jeder hat andere finanzielle Möglichkeiten, aber allein um was zu teilen, ist halt auch schon was. Also wir sind durch Social Media so niedrigschwellig unterwegs heutzutage, Informationen zu verbreiten, dass das jeder machen kann.
Und
es tut halt nicht weh, einfach mal sich hinzusetzen, irgendwie auf Instagram einen kurzen Text zu schreiben, hört zu Leute, ich habe mich darüber informiert, guck doch mal bei den und den Leuten vorbei. So.
Ja.
Die sich damit beschäftigen, die halt da Arbeit leisten. Und ich habe gemerkt, wie richtig cool das gelaufen ist, wie viele Leute ich mit der Petition erreicht habe, wie viele Leute ich auf Instagram einmal erreicht habe. Das war mega. Das fand ich richtig toll, wie viele positive Nachrichten ich auch bekommen habe, dass die Leute das gar nicht wussten und so. Und dann es dann auch weitergeteilt haben. Da war ich für jeden einzelnen Share war ich so dankbar, weil ich mir einfach dachte, so cool, dann komme ich aus meiner Bubble irgendwo auch raus. Es waren auch komplett Leute, die gar nicht in meiner Bubble waren, was richtig cool war. Weil ich meine, damit strugglen wir halt alle so ein bisschen. Gerade so Leute, die LGBTIQ-Aktivismus machen, zu sagen, hey, wie kommen wir so ein bisschen aus unserer Community raus und bringen so unsere Themen an die Leute, die jetzt nicht direkt betroffen sind. Ja. Und das immer freue ich mich mal mega, wenn das funktioniert. So, das ist
definitiv. Ja, im Endeffekt geht es um Flagge zeigen. Und zwar nicht bei einem Fußballspiel eine Flagge physisch zeigen, sondern einfach längerfristig für Dinge einstehen. Wenn man eben, wie du sagst, einmal was teilt, Leute darauf aufmerksam macht, eine Kommunikation, einen Diskurs im eigenen Freundeskreis schafft, vielleicht auch, wenn jemand, den man kennt, was Negatives sagt, zurechtweisen. Das sind die kleinen Dinge, die einen dazu bringen, einfach Flagge zu zeigen, einzustehen für Toleranz und eigentlich für Menschlichkeit.
Genau. Besser kann man es nicht sagen. Da habe ich nichts zuzufügen.
Das war jetzt auch so mein Power-Statement zum Abschluss. Erik, ich bin immer noch unglaublich dankbar, dass du Gast im Podcast warst, dass du mit so viel Wissen und so viel Engagement die Sache vorantreibst. Es sollte mehr Menschen wie dich geben. Und wie gesagt, an alle da draußen, informiert euch zu dem Thema. Die mediale Aufmerksamkeit wird da jetzt abflachen, weil es so ist, wie es ist, aber bleibt dran. Und unterzeichnet auf jeden Fall Eriks Petition. Die sind dann in den Shownotes und auf Instagram sowieso auch. Und wenn ihr Fragen habt, Rückmeldungen, schreibt uns auf Instagram. Wir sind ja da beide erreichbar. Und wir wollen ja auch den Diskurs voranbringen. Also schaut euch nicht. So, hier ist Anna jetzt nochmal aus dem Off. Das war meine 20. Folge von Wie Frau liebt und auch der Abschluss meiner ersten Staffel. Es war auf jeden Fall eine krasse Reise das letzte Jahr, die ich machen durfte. Ich habe über den Podcast so viele tolle Menschen kennengelernt, unter anderem Erik, mit dem mir das Aufnehmen der Folge unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und ich habe auch selbst ja, so viel lernen können über meine Sexualität, über LGBTQ+. Und ich freue mich auf jeden Fall, den Podcast mit einer zweiten Staffel weiterzuführen. Die wird allerdings erst im September dann beginnen. Ich gönne mir eine kleine Inspirations- und Sommerpause. Aber ich bin natürlich nicht weg. Ihr erreicht mich jederzeit auf Instagram unter @wiefrauliebt und dort werde ich auch weiterhin Content produzieren und euch auf dem Laufenden halten, was gerade so in der queeren Welt abgeht und freue mich da auf den Austausch mit euch. Und wenn nicht, dann hören wir uns wieder hier im September und bis dahin, be proud and wild and love more. Eure Anna.